Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des BTC Echo Podcasts mit Stefan Lübeck. Hi Stefan.
Hi Jan, guten Morgen ihr Lieben.
Und mir, Jan-Heinrich Meyer, am 20.12. Wir sind wieder mit einem kleinen Marktupdate für euch am Start. Und ich würde sagen, bevor wir in die Themen reingehen, die wir uns heute vorgenommen haben, da steht einiges auf der Liste, werfen wir einmal kurz einen Blick auf die Gesamtmarktkapitalisierung, also aller Kryptowährungen über die Entwicklung der Gesamtmarktkapitalisierung in den letzten 7 Tagen. Denn Stefan, wenn ich es richtig gesehen habe, sieht das gar nicht mal so rosig aus, oder?
Wir hatten ja letzte Woche schon die Unsicherheit angesprochen, die Problematik am Markt, und die scheint sich, ich sag mal, die manifestiert sich noch vielleicht nicht nachhaltig, aber wir sehen durchaus, dass die Marktkapitalisierung im Verhältnis zum Allzeithoch vom 10. November jetzt ungefähr 30% zurückgekommen ist. Damals haben wir knapp 3 Billionen Marktkapitalisierung am gesamten Kryptomarkt gehabt. Und jetzt stehen wir noch bei ungefähr 2,1 Billionen, sprich rund 29% niedriger. Da muss man jetzt einfach mal gucken, wie sich das die nächsten Wochen verhält. Die Korrektur, gut, es deckt sich ja auch sozusagen mit dem Kursminus bei Bitcoin. Wenn man teilweise dann Altcoins anguckt, die sind ja von ihren Hochs dann doch schon deutlicher zurückzukommen. Aber es gibt ja auch immer positive Ausnahmen, über die wir dann gleich noch sprechen.
Auf jeden Fall, ja. Aber das ist bestätigt so ein bisschen, wie du hast es gerade schon angerissen, ne? Das, was du vergangene Woche gesagt hast, also Unsicherheit im Markt. Auch darauf werden wir gleich später nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, was vielleicht auch sonst im Gesamtmarkt noch mit los ist. Und also, boah, ich muss wirklich sagen, an alle da draußen, die gesagt haben, wir sehen in diesem Jahr noch die 100.000 bei Bitcoin, ich bin da mittlerweile auch nicht mehr so optimistisch. Und Stefan, du warst das vergangene Woche schon nicht und eigentlich auch in der davor schon nicht. Und in vielen Analysen, die du jetzt zum Jahresende geschrieben hast bei uns auf der Seite, kann man eigentlich auch eigentlich ablesen, dass so das, was als 100k Hype oder Hopium irgendwie da draußen unterwegs ist, vielleicht nicht unbedingt was mit dem Gesamtmarkt zu tun hat. Aber lass uns, bevor wir da wirklich eben tiefer einsteigen, einmal kurz auf die Tops und Flops der vergangenen 7 Tage gucken. Liebe Leute, das haben wir uns überlegt, dass wir das vielleicht jetzt einfach jedes Mal am Anfang machen, einmal so grob zu gucken, welche Projekte haben in den letzten 7 Tagen gut performt, welche haben nicht so gut performt, damit wir jetzt nicht das gesamte Universum von Coins, die vielleicht auch nicht ganz so relevant sind aufgrund ihrer Anwendungsfälle durchtouren müssen, haben wir gesagt, wir gucken uns einfach erstmal immer so die Top 100 an und schauen da mal nach, was so los gewesen ist. Stefan, mit was wollen wir anfangen? Flop oder Top?
Wir denken positiv, dann gucken wir uns da erstmal die Tops an.
Okay.
Wenn man genau einen Blick auf die Tops werfen, sehen wir jetzt einmal bis auf unbekanntere Projekte, die jetzt wahrscheinlich vielen Leuten nicht so viel sagen. Daher werde ich die mal überspringen, weil Yearn Finance, gut, kann man handeln, ist ein extrem limitierter Coin von der Anzahl her, dementsprechend scheint er gerade gut zu performen. Mhm. Aber wenn ich mal ein bisschen weiter runter gucke in der Liste, dann sehe ich halt auf Platz 3 diese Woche unter den Top 100 direkt Terra, also sprich ein großer Ökosystem-Coin aus den Top 10 auch, der ja im Grunde genommen entgegen dem Markt ansteigt, und das auch nicht unerheblich, knapp 23% im Wochenvergleich, Montag zu Montag. Und tatsächlich hat Terra heute Morgen auch kurzfristig ein neues Allzeithoch generiert. Dementsprechend, also es gibt immer noch die positiven Ausnahmen am Markt, die sich sozusagen gegen diesen leichten Korrekturtrend, den wir aktuell haben, stemmen, und das auch durchaus von den Anlegern irgendwo honoriert wird und die weiter in diese Art von Ökosystemcoins einsteigen.
Da muss ich vielleicht eine kleine Schleichwerbung mit reinschmeißen. Also Terra Luna ist der Coin des Monats im aktuellen BTC Echo Magazin im Crypto Kompass. Da kann man gut mal reingucken, und das hat sich jetzt gerade einfach angeboten, ne? Ich meine, ist doch schön, dass so ein Coin des Monats dann vielleicht auch mal in einer guten Performance steckt. Wobei ich glaube, der Moritz hat da generell ein gutes Gespür. Ja, Yearn Finance ist so ein Ding, ging gut ab, ist aber glaube ich auch nur so ein DeFi-Ökosystem-Token, wo aber, wenn ich richtig informiert bin, gar nicht so viel, ich sag mal, industrielles Interesse hintersteckt, sondern eher Community-Spielereien. Hedera hast du angesprochen, OKB, Avalanche, die stehen auch noch soweit ganz gut da.
Genau. Also
Avalanche ist ja auch ein Projekt, das ein bisschen bekannter und größer ist.
Ja, also man sieht, wenn man ein bisschen weiter runter guckt, Platz 7 und Platz 8 von den Top 10, also von den besten Performern diese Woche, Ist einmal Avalanche, ja ebenfalls ein Ökosystem-Coin, der wurde auch in den letzten Wochen mehrfach von mir in schriftlichen Analysen ausgeführt, wo ich gesagt habe, da ist durchaus Potenzial. Und Anleger scheinen scheinbar die Weiterentwicklung dort zu ignorieren. Avalanche hat auch vor ein paar Wochen 200 Millionen Euro Dollar bereitgestellt für die Entwicklung von dApps auf deren Chain. Also sprich, die unterstützen da im Grunde genommen die Entwicklung oder probieren neue Entwickler auf deren Chain zu bekommen, um im Grunde genommen deren Ökosystem immer weiter auszubauen. Das wird honoriert. Und dann sehen wir tatsächlich darunter, ist wahrscheinlich auch nicht jedem bekannt, einen Coin namens Harmony. One ist ebenfalls ein Ökosystem-Coin, steht noch bedeutend von der Marktkapitalisierung noch bedeutend niedriger, ist Platz 60 aktuell unter den Top 100, ist aber jeweils ein Coin, der in 2021 extrem performt hat und zwar aktuell rund 30% unter seinem Allzeithoch steht, es aber in der letzten Woche auch geschafft hat, sich irgendwie gegen den Trend bei Bitcoin, Ethereum und Co. zu stemmen und dort ebenfalls jetzt auf Wochensicht immerhin noch passable 14% aufzuweisen.
Genau, wenn ich es richtig sehe, da gab es einen kleinen Ditch jetzt irgendwie in den letzten ein, zwei Tagen, aber eben halt vom All-Time-High runter, so wie es aussieht, ne?
Ja. Genau.
Okay, also es gibt auf jeden Fall ein paar Ausreißer nach oben, aber dann gibt es auch Coins, die sich definitiv eigentlich an die Gesamtmarktbewegung irgendwie gehalten haben und damit wären wir sozusagen auf der anderen Seite, also den Flop in Anführungszeichen, muss man ja auch sagen, ne, von der Kursentwicklung jetzt in den letzten 7 Tagen. Da ist ein Projekt dabei, ICP, das ja dieses Jahr erst gestartet wurde, nach langem darauf warten, mit minus 25%. Ich glaube, der Coin ist jetzt bei Position 43 nach Marktkapitalisierung. Ich glaube, das Projekt ist generell so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben, ne? Also hinter dem, was versprochen wurde oder was, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, das wurde größer aufgehängt, als es dann am Ende vielleicht auch gewesen ist. Aber wer weiß, wie sich das noch in Zukunft entwickelt.
Ja, definitiv. Also wir sind da gestartet bei, der Höchstkurs waren um die $460, wenn man das mal sieht. Das war quasi so dieser Jubelschrei, als der Coin tatsächlich nach Jahren der Vorbereitung endlich gelauncht wurde, war der Hype groß und alle haben gesagt, oh, jetzt kommt der nächste große Coin. Aber zwischenzeitlich der Internetcomputer ICP auch direkt, was übrigens ein Schweizer Projekt ist, war zwischenzeitlich auch unter den Top 10, also im Grunde genommen von 0 auf 8 direkt gegangen, so sagt man das ja immer in den Charts. Ja, und dann ging es aber im Grunde genommen auch nur noch steil bergab und wir sehen da jetzt wirklich bisher, wir haben zwischenzeitlich mal leichte Gegenbewegungen im September gehabt, wo wir dachten, okay, jetzt hat sich der Kurs vielleicht gefangen. Seitdem mehr oder weniger geht es aber eigentlich nur tieferes Hoch, tieferes Tief und jetzt hat er im Grunde genommen heute Morgen schon ein neues Allzeittief für sich markiert und da ist aktuell leider tatsächlich noch kein Boden zu sehen. Also wenn man sieht, dass dieser Coin seit Launch in diesem Jahr rund 95% an Wert verloren hat, das spricht eine deutliche Sprache. Da muss man jetzt erstmal abwarten, wo wirklich da mal ein Boden gefunden ist und ob dieses Projekt auch selber mal von überzeugen kann, mal was liefern kann, eine Neuerung, eine Entwicklung aufzeigen kann, so dass Anleger auch sagen können, Mensch, da steige ich eventuell ein. Man muss dazu allerdings wissen, dass bei dem Internetcomputer es auch so ist, dass die Venture Capital Anleger, sprich die Risikokapitalgeber im Hintergrund auch jahrelang darauf warten mussten, ihre Investment potenziell mal irgendwie zu liquidieren und da mal Gewinne mitzunehmen. Und diese Unlocking-Phase von den Erstinvestoren, die ist irgendwie, ich glaube, auf der monatlichen Basis ist es so, dass die immer wieder Coins unlocked bekommen, die sie halt damals vor 4 Jahren mal gekauft haben oder dort in dieses Projekt investiert haben und es aktuell sieht es so aus, als wollen die nicht zukaufen, sondern als wären sie eher froh, endlich rauszukommen und die verkaufen, ob dieses 95-prozentigen Kursminus seit Start, scheint es immer noch zu sein, dass sobald Coins unlocked werden, dass sie die auf den Markt schmeißen. Also wir haben im Grunde genommen einen Angebotsüberhang, wo die Nachfrage da einfach nicht das auffangen kann, schlicht und einfach.
Ja, ist schon heftig. Das ist irgendwie eine richtige Anti-Erfolgs-Story. Also auf jeden Fall Stand jetzt. Mal gucken, wie es dann weitergehen wird. Klar, ich meine, in dem Space werden ja viele Sachen auch zum ersten Mal gemacht. Also da kann, glaube ich, die Entwicklungszeit mal ein bisschen länger dauern. Aber wenn man dann Investoren und Anleger so hart frustet, Ja, gut, aber lass uns gar nicht so lange dabei bleiben. Noch einmal kurz weitere Coins, die runtergegangen sind. Da war Gala dabei, BitTorrent, Loopring, Holo, Shiba Inu. Also das heißt, die Meme-Coins kriegen jetzt tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen auf die Hundenase, habe ich den Eindruck. Aber also Shiba ist jetzt auch der erste oder einzige, den ich da so in dem Umfeld sehe. Da ist ja immer noch jede Menge los. In Berlin fahren Taxis durch die Gegend mit Moon Doge oder Doge Moon oder sowas aufgedruckt auf den Türen. Es gibt Plakatwerbung. Ich bin der Meinung, wir haben da jetzt auch gerade letzte Woche, müsste es gewesen sein, einen Artikel veröffentlicht, wo es so ein bisschen um die Thematik Verbraucherschutz geht. Also es gibt Handelsplätze, die dürfen nicht agieren auf dem deutschen Markt. Da legt die BaFin ein Veto ein, beziehungsweise es gibt dort keine Lizenz und zeitgleich dürfen aber anscheinend Taxis mit Meme-Coin-Werbung durch die Gegend fahren, die definitiv, denke ich jedenfalls, also man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, was man sagt, nicht, dass wir hier eine Abmahnung kriegen für unseren schönen kleinen Podcast, dass es dass der ein oder andere da gefährdet werden könnte als Anleger. Aber lass uns auf die Memes vielleicht gar nicht so weit eingehen, denn viel spannender ist eigentlich, finde ich jedenfalls, Polkadot. Denn auch bei Polkadot ging es ganz schön runter, 19,3% jetzt auf 7 Tage gesehen. Und das, obwohl in der vergangenen Woche am, ich glaube, 17. oder 18. auf Polkadot die ersten Parachain-Projekte gestartet sind. Wir hatten dazu schon mal gesprochen, dass die Parachain-Auktion durchgegangen sind. Und jetzt sind die ersten Projekte gestartet, da müssten auch die ersten Coins ausgeschüttet werden, also aus den Crowdloans. Bei mir sind noch keine angekommen. Was hast du eigentlich mitgemacht? Du bist auch noch am Warten.
Ja. Ich bin auch noch am Warten, richtig. Polkadot ist tatsächlich auch für mich persönlich eine herbe Enttäuschung in den letzten Wochen. Wir hatten da in dieser Vorerwartung auf die Parachain-Auktion im November noch ein neues Allzeithoch kurzfristig gesehen. Und da wirkt es auch für mich so, dass ja Polkadot jetzt endlich mal ein Stück weit aus dem Kram kommt und sagen wir mal, durch diese Parachain-Auktion, sprich die endlich und seit Jahren versprochene Interoperabilität auf Polkadot realisiert wird, mittels Moonbeam zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Projekte, die aktuell die Problematik verbessern wollen, dass Chains untereinander mit kommunizieren können und im Grunde genommen dem Anleger es erleichtert wird, zwischen den unterschiedlichen einzelnen Blockchains hin und her wechseln zu können.
Also Ethereum, Polka und so weiter, also ja, Interoperabilität, wie du schon gesagt hast, genau, dass die Systeme miteinander sprechen. Ne?
Genau, also die Usability auch einfach zu erhöhen.
Da habe ich immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen so, als würde einfach mal ein Standard geschaffen werden. Also meine JBL Bluetooth-Box kann auch mit meinem Samsung-Telefon oder mit meinem iPhone oder irgendwie sowas reden. Also so fühlt sich diese Interoperabilität für mich an und das ist, denke ich, ein Thema, das auch mit Blick Richtung Meta irgendwann mal relevant werden wird. Aber machen wir weiter, Entschuldige.
Das ist, wird man dann sehen, wie es performt tatsächlich. Fakt ist, der Hype um die Parachain-Auktion war groß und es wurde ja auch von allen großen Börsen unterstützt. Du sagst ja, bei dir ist es Kraken und mir ist es Binance.
Genau.
Die waren auch alle dort dabei. Jetzt ist es dennoch so, dass Polkadot von seinem Hoch knapp über 50 Dollar, momentan sehen wir 24 Dollar, kann sich jeder ausrechnen, haben wir 50% innerhalb von rund 4 Wochen, mehr als 50% innerhalb von 4 Wochen verloren und stehen jetzt im Grunde genommen an einem Verlaufstief aktuell und haben auch wirklich alles durchschlagen an Supports leider, die potenziell dafür herhalten sollten, dass es das mal umdrehen kann. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht dort endgültig den Halt verlieren. Wenn der Kryptomarkt jetzt weiter tendenziell gegen Süden laufen sollte, kann es auch sein, dass Polkadot tatsächlich noch eine Ecke tiefer geht, bevor dann im Grunde genommen sich vielleicht mal die Vorteile der Parachain, der Interoperabilität durchsetzt und im Grunde genommen das Interesse der Anleger derart groß wird, dass da auch mal was passiert. Man muss zu Polkadot, glaube ich, noch wissen, Polkadot ist von institutionellen Anlegern eins der meist unterstützten Blockchain-Projekte überhaupt. Also es ist tatsächlich so, dass dieses Venture Capital, was immer eingesammelt wird, also sprich das Risikogeld, was neue Projekte, Krypto-Projekte irgendwie von institutionellen Anlegern ansammeln können, dass das Stand vor, ich habe den aktuellen Stand leider gerade nicht im Kopf, aber es war auf jeden Fall vor einer Weile so, dass rund 70% alles Venture Capital Geldes, was in die Top 10 Coins reingeflossen ist, ging in Polkadot, also sprich die Reste, die Top 9, jetzt mal Bitcoin außen vor, die anderen Coins mussten sich die anderen 25% teilen. Da sieht man einfach mal, dass das Interesse von institutioneller Anlegerseite enorm riesig ist. Ich sage auch, dass so welche, ja, Experten, sag ich mal, schon ihre Due Diligence, sprich, die machen einen guten Background Research, um zu gucken, wo packen wir unser Geld rein, wo sehen wir langfristig, mittel- und langfristig vor allem Potenziale, und scheinbar scheint das Produkt Polkadot institutionelle Anleger überzeugt zu haben, weshalb sie dort im großen Stil wirklich Geld reingeschmissen haben und investiert haben.
Ja, umso spannender doch eigentlich zu sehen, dass es da jetzt gerade so bergab geht, wobei es ja so der Kickoff eigentlich des Projektes jetzt dann da ist. Also es ist tatsächlich jetzt eigentlich irgendwie los und nach vorne geht. Ne? Also in den Crowdloans sind jetzt noch für die nächsten 2 Jahre, ne, oder knapp 2 Jahre ja, die Coins gebunden. Dann steckt super viel von den Dots auch im Staking. Also da vielleicht mal auf Staking Rewards gucken, eine gute Seite, um da eine Übersicht zu bekommen. Also es ist gar nicht so viel von den Dots eigentlich auf dem Markt. Und ja, jetzt geht's irgendwie so runter, und nach dem, was du gerade gesagt hast mit dem Most Funded, das bedeutet ja nicht, dass die Unternehmen dort kaufen, sondern dass sie in das Ökosystem rund um Polkadot investiert haben, wenn ich es richtig verstehe, ne?
Richtig. Und die halten aber tatsächlich natürlich, auch wenn sie Early Investors waren, haben sie natürlich auch irgendwelche gelockten Dots, die sie selber mal irgendwann dann verkaufen können. Aber das, was ich halt hier aktuell zeige, die viele Anleger und gerade Privatanleger denken in, sag ich mal, zu kurzen Timeframes, also sprich, sie gucken sich Zeitabstände an und sehen jetzt nur, oh Gott, am 4. November stand das Ding bei 54, jetzt steht es bei 24 und wir haben im Grunde genommen, ja, 35 Tage später. Und dann denken sie, jetzt ist schon wieder Hopfen und Malz verloren, und jetzt, warum habe ich darin nur investiert? Man muss dazu sagen, institutionelle Anleger, das hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, oder das hatte ich schon mehrfach angesprochen, dass die schlicht und einfach in anderen Zeitdimensionen denken.
Ich glaube, das wird sich immer so durchziehen, dass also dein Blick ist da drauf einfach anders. Ne? Du guckst dir irgendwie Market Maker und große Companies an, die in den Markt investieren, und man selbst zu Hause mit seinem Ledger oder Trezor ist da dann vielleicht manchmal ein bisschen nervöser, aufgeschmissener, und fühlt diese Unsicherheit im Markt, glaube ich, nochmal anders, als es so weit, oder bei den Großen der Fall ist, wobei die sich einfach andere Faktoren angucken. Aber um Polkadot noch einmal kurz abzuschließen, also alles, was du sagst, deutet eigentlich darauf hin, dass es ein Projekt sein kann, das erfolgreich sein wird in der Zukunft, möglicherweise, und gleichzeitig ist es da jetzt irgendwie weit runtergerauscht. Also ist das jetzt ein guter Zeitpunkt zum, wir machen hier keine Investmentberatung, ne, aber ist das jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen oder einfach mal durchhalten und Weihnachten abwarten?
Also ich sag mal so, wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo er wieder kaufbar wird. Ich werde tatsächlich auch, heute Nachmittag kommt noch die Altcoin oder die Gesamtmarktanalyse, heute Nachmittag ein Artikel dazu raus, da wird dann tatsächlich auch nochmal genauer Polkadot beleuchtet von mir und geguckt, wie weit sind wir jetzt eigentlich runter und wo könnte der Anleger mal sich einen Alarm setzen, oder an welchem Kursniveau könnte er einfach mal genauer hinschauen, um zu gucken, wie sich da der Kurs dann im Grunde genommen bewegt und was da was passiert, ob die Bullen überhaupt eine Gegenbewegung, ob die Kraft haben für eine Gegenbewegung oder ob wirklich der komplette, ich sag mal, Abverkauf zurück in Richtung der Tiefs vom Juli 2021. Ich meine, da waren wir im Tief auf rund $10 zurückgefallen. Jetzt stehen wir bei 23. Also nach unten das Potenzial für einen Retest von dem Verlaufstief da. Da sind wir ja, dann wären das nochmal mehr als 50% runter. Also da müssen wir jetzt einfach mal, dadurch, dass ich das dann nachher nochmal genauer ausarbeite, wer Interesse an Polkadot hat, kann sich dann ab heute Nachmittag, ich denke mal gegen 4 wird der Artikel online sein, dann kann sich nochmal genauer angucken, wo sind überhaupt potenzielle Kaufmarken von Polkadot und wo könnten jetzt oben erstmal Ziele sein, wenn eine technische Erholung stattfindet, wo könnte er überhaupt dann erstmal wieder hinlaufen, sag ich mal, auch wenn immer unter dem Hintergrund, dass der Dicke, nenne ich ihn immer, dass der Bitcoin auch mitspielt.
Der Dicke, ja, also 16 Uhr hast du gesagt, kommt das raus. Ich glaube, mit der Podcast-Folge sind wir sogar ein bisschen später, also auch wenn wir sie jetzt früher aufnehmen. Das heißt also, möglicherweise, liebe Leute, habt ihr die Analyse sogar schon gelesen und dann seid ihr jetzt, während ihr zuhört, schon schlauer als ich. Aber raus aus den Coins, weiter noch einmal zur Gesamtmarktlage. Also Stefan, du hast zu Beginn schon gesagt, 30% ist die Gesamtmarktkapitalisierung aller Coins runtergerutscht. Du hast gerade vom Dicken gesprochen und mal gucken, wie der sich entwickelt. Der ist natürlich bei, was haben wir im Moment für eine Dominanz? Ich glaube, was bei 40%?
40%, genau. Wir sind im Grunde genommen seit Wochen. Also er kämpft sich im Grunde genommen, probiert er seit, wann ging das? Das erste Mal, das war am 10. Dezember, wenn wir dann mal runtergehen. Also wir haben im Grunde genommen, wir laufen momentan wieder die Tiefs vom Mai wie auch September an. Sprich, diese 40, kann man sich eigentlich gut merken, diese 40% Marke ist eigentlich auf der Unterseite momentan der Dreh- und Angelpunkt, irgendwo zwischen 39% und 40%. Und jetzt ist es so.
Also sprich, wenn er wieder höher geht von der Dominanz, ist es eigentlich ein Zeichen dafür, Bitcoin läuft vor und der Rest des Marktes könnte irgendwie hinterherkommen.
Die Bitcoin-Dominanz zeigt ja generell erstmal an, wie ist die Marktmacht von Bitcoin gegenüber dem Rest. Jetzt ist es so, wir kommen, damit man mal eine Vorstellung hat, auch für Leute, die vielleicht noch nicht so lange im Markt sind. Wir haben im Januar diesen Jahres, also sprich Anfang Januar, hatten wir einen Höchststand von 73%. Jetzt sind wir bei 40%. Das heißt, die Bitcoin-Dominanz am Gesamtmarkt hat ja 45% nachgelassen, was auch nicht unbedingt verwunderlich ist, weil natürlich tagtäglich neue Projekte auf den Markt kommen und Bitcoin sich immer gegen immer mehr Kryptowährungen insgesamt sozusagen behaupten muss. Dennoch ist es so, dass wenn die Dominanz jetzt ansteigt und Bitcoin aber selber auf diesem Niveau, wir haben ja momentan, hatte ich ja letzte Woche schon angesprochen, diese Seitwärtsphase, die aktuell am Laufen ist, dass wir irgendwie eine Preisfindung momentan haben nach diesem harten Schlag auf 42.000 runter, probierte er zunächst dann oben wieder jenseits der 50 anzugreifen, schaffte es nicht und jetzt sind wir im Grunde genommen genau in dieser Zone im Niemandsland, nenne ich das mal, der baut eine Seitwärtsphase aus und guckt gerade, wo ist der faire Preis, wo bewerten Anleger das, dass man Bitcoin sozusagen nachkaufen kann oder ist er noch überbewertet, warten die Anleger noch. Jetzt haben wir die Problematik, dass wenn die Dominanz ansteigt und der Bitcoin-Preis aber verharrt und selber leicht fällt oder zumindest nicht mit der Dominanz mitsteigt, dass wir bei den Altcoins, das bedeutet in der Konsequenz immer, dass die Altcoins es schwer haben. Also sprich Bitcoin, seine Dominanz steigt, aber Bitcoin steigt im Preis selbst nicht. Bedeutet eigentlich im Grunde genommen doppelter Abschlag für die Altcoins, die dann vermutlich nochmal gegebenenfalls einen kleinen Diver nach unten machen könnten, solange sich Bitcoin halt selber nicht irgendwie fängt, sondern selber da um diese 46.000 mal 45.000 mal 48.000 da hin und her schwingt. Wird der restliche Kryptomarkt es aktuell schwer haben. Man sieht halt einfach diese angesprochene Unsicherheit, die wir letzte Woche schon mal angesprochen hatten, die ist immanent im Markt aktuell. Und das muss man auch, wenn man das auf sozusagen den Blick ausweitet auf den klassischen Finanzmarkt, sieht man, ich wollte gestern Abend gerade ins Bett gehen, da war es irgendwie eine Minute nach 12, auf einmal rappelte mein Handy und ich sah, dass zum Beispiel jetzt mal themenfremd der Ölpreis binnen Minuten direkt nach der Öffnung um knapp 3% mit einer offenen Kurslücke nach unten gerauscht ist, zeigt zum Beispiel Omikron-Problematiken, Inflationsproblematiken, die Entscheidung der Fed am letzten Mittwoch, die gesagt hat, wir wollen nächstes Jahr dreimal die Zinsen erhöhen, wir wollen die Anleihekäufe zurückfahren, sprich wir haben diese angesprochene Inflation jetzt, die ist real, wir haben sie im Blick und wir probieren gegenzusteuern. Und diese ganze Entwicklung hat sich als erstes heute Nacht oder am frühen Morgen halt im Ölpreis wieder gespiegelt, weil die Anleger daraus im Grunde genommen ableiten, die Weltwirtschaft könnte wieder in Stocken geraten, das Wachstum könnte stagnieren. Und dementsprechend ist vielleicht auch ein derart hoher Ölpreis, wie wir in den letzten Monaten gesehen haben, vielleicht doch etwas übertrieben gewesen und ist dann doch irgendwie ein Stück weit der Wirtschaft vorausgelaufen, weshalb aktuell die Anleger sagen, dann nehmen wir da auch mal lieber Gewinne mit oder wir gehen erstmal zurück in den Cash-Bestand, wir gehen zurück in US-Dollar und wir gucken jetzt uns überhaupt erstmal an, wie sich das jetzt auch gerade mit Hintergrund auf Omikron, wenn man sieht, dass in Europa in vielen Ländern seit gestern ist in Holland wieder Shutdown. Man hörte davon, dass jetzt auch England massiv getroffen ist, wie die jetzt in den letzten 24 Stunden wohl eine Verdreifachung der Omikron-Zahlen hatten. Sprich, die ja auch wieder, ob der relativ hohen Impfquote, alle irgendwie wieder etwas vorsichtiger werden. Und das spiegelt sich im Grunde genommen nur 1:1 im Markt wieder. Also wir sehen auch, heute Morgen hat der DAX kurz, also der Deutsche Leitindex, Aktienindex, kurzfristig um über 400 Punkte abgegeben gehabt, vom Freitagskurs im Vergleich. Und das zeigt eigentlich schon, Anleger, die erhoffte Weihnachtsrallye, wie man sie immer nennt, ist bisher ausgeblieben. Wobei man sagen muss, dass technisch gesehen eigentlich diese Weihnachtsrallye, wie sie viele immer nennen, tatsächlich kurz nach Weihnachten startet. Und man eigentlich tendenziell immer so um den 27. Dezember rum unter sehr dünnen Umsätzen Leute wieder anfangen, das nennt man so ein bisschen Window Dressing, sprich die Anleger, die sehen, oh, ich muss noch ein bisschen als Fondsmanager, ich muss meine Bilanz noch ein wenig aufpolieren, damit ich auch meine Boni bezahlt bekomme am Ende des Jahres für meine gute Performance. Die fangen dann an, nach Weihnachten oftmals nochmal reinzugreifen und lassen diese Weihnachtsrallye oder Jahresendrallye eigentlich so immer bis Mitte Januar eigentlich laufen. Sprich, die hat eigentlich diesen Namen gar nicht so richtig verdient, aber viele nennen sie deswegen so, weil es halt um Weihnachten passiert. Und da müssen wir dann halt auch sehen, wie sich Bitcoin und der Kryptomarkt im Verhältnis dazu dann verhalten wird.
Ja, diese verlängerte Weihnachtsrallye haben wir ja 17, 18 auch relativ eindeutig gesehen. Da waren die Höchststände, wenn ich es recht erinnere, auf jeden Fall bei den Coins, die ich so hatte, in 2018 da. Ich finde es immer heftig, wie sehr der normale Finanzmarkt, also der traditionelle Finanzmarkt mittlerweile mit Kryptowährungen, Bitcoin und Co. verbunden ist und wie das anfängt, miteinander zu korrelieren. Eine Zeit lang ist es noch so gewesen, dass Leute gesagt haben, hey, ja, wenn es dann an den Märkten so richtig crasht und wir richtig Inflation haben und die Welt untergeht, dann ist die große Zeit von Krypto und dann wird Bitcoin unser aller Weltwährung. Und aktuell sieht es so aus, als würde Krypto oder Blockchain, alles das, was dort an Investmentmöglichkeiten so passiert, eigentlich eingegliedert werden. Denn entgegen dieser Unsicherheit, die wir an den Finanzmärkten gesehen haben oder bei den Anlegern einfach sehen, sind ja total tolle Nachrichten da gewesen. Also wir hatten am vergangenen Freitag eine Podcast-Folge von Sven und David, die gerade darüber gesprochen haben, dass jetzt halt die Sparkassen und dann kurz danach kam es, glaube ich, raus, die Volksbanken und Raiffeisenbanken auch irgendwie im Kryptospace mitmischen wollen und ihren Kunden in Zukunft die Möglichkeit geben wollen, in Kryptowährungen zu investieren. Und das sind ja absolut bullische Nachrichten eigentlich. Ne? Also wenn man sich vorstellt, dass so ein, wie hat es Sven das gesagt? Ich glaube, er meinte irgendwie nicht unbedingt mit Innovation glänzendem Finanzinstitut wie die Sparkassen. Wenn die sich halt irgendwie in die Richtung bewegen, dann sind das, denke ich, eigentlich gute Nachrichten. Also das Wallet aus dem Hause Meta oder damals Facebook Meta, wie auch immer, wird gestartet und Krypto versandt, auch wenn es halt ein Stablecoin ist, der dort verschickt wird, soll über WhatsApp funktionieren. Also eigentlich sind das alles irgendwie bullische und gute News, aber dem Finanzmarkt scheint das irgendwie so egal zu sein. Man sagt ja auch, man tradet den Chart und nicht die News. Ist so ein Ausspruch, den ich mal mitbekommen habe.
Genau, plus, dass wir einfach die Zeitebene sehen. Also das sind insgesamt übergeordnet wiederum positive News. Das heißt aber nicht, weil also zum einen, wenn eine Sparkasse oder eine Raiffeisenbank in Deutschland irgendwas entscheidet, interessiert das einen weltweiten Markt nicht. Also sprich Leute.
Der ist vielleicht ein bisschen zu klein gefasst dann, ne?
Ja, genau. Also Händler, die meinetwegen in Asien sitzen oder in Amerika sitzen, haben weder was von der Sparkasse gehört, noch interessieren sie sich dafür. Die Meta-Geschichte ist übergeordnet sicherlich positiv. Da muss man noch abwarten, wie das dann regulatorisch alles aussieht. Im Endeffekt, wenn es dann soweit ist, man muss einfach sagen, dass, um sozusagen auf die Verbindung zum klassischen Finanzmarkt zu kommen, wir haben halt jetzt das Instrument von Futures, über die es institutionellen Anlegern ein leichtes ist, Kryptomarkt oder insbesondere Bitcoin zu bewegen. Und man muss halt immer sehen, wie wird von Profis Bitcoin und Krypto in generellen einkategorisiert. Viele sagen halt, es ist der Inflationshedge, andere sagen, es ist ein Hochrisikoinvestment und wird eher wie ein Technologietitel im Grunde genommen bewertet. Und genau diese Technologietitel haben es halt aktuell auch schwer. Also wir sehen das im Grunde genommen. Ja, Firmen wie Tesla zum Beispiel deutlich abgegeben haben, jetzt wieder unter $1,000 momentan handeln. Wir sehen, dass Amazon zuletzt schwach war. Wir sehen im Grunde genommen, dass Meta, also sprich Meta-Plattforms, ehemals Facebook, eine ordentliche Korrektur gemacht hatte zwischenzeitlich. Also wir sehen im Grunde genommen, dass die Problematik des Geldentzuges, was die Fed und was nicht nur die amerikanischen Notenbanken, sondern was auch gerade kleinere Notenbanken von vielen Staaten aktuell anstreben, indem sie die Zinsen wieder erhöhen und dementsprechend Liquidität aus dem Markt rausziehen wollen, dass das Wachstumstitel, was diese ganzen Fangaktien nennt man sie ja immer, also sprich Facebook, Amazon, Nvidia, Google, Apple und Co., dass die momentan von ihren Höchstständen halt zurückkommen und Anleger sagen, gut, die sind wirklich gut gelaufen. Und man muss ja auch sagen, dass in 2021, auch wenn es eine heterogene Entwicklung ist, sprich nicht der komplette Kryptomarkt ist super gelaufen und gerade verschiedene Altcoins aus 2017, 18 sind noch meilenweit von ihren Höchstständen von damals entfernt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Performance von Bitcoin im Jahresvergleich ja jetzt gut ist und weiterhin eine starke bullische Performance ist und das jetzt gewinnt.
Man denke mal an den März, war das März oder Mai 2020? Ich glaube, da stand der Bitcoin nochmal eben bei $3,000 oder $4,000 oder sowas, ne? Also, ja.
Richtig. Also insofern ist das Geschrei momentan auf hohem Niveau. Und wie gesagt, Unsicherheit mag kein Markt und es scheint so zu sein, dass Anleger den ganzen Crypto-Space einfach dann doch nicht als reinen Inflationshedge einordnen, sondern aktuell vermehrt abverkaufen, wenn auch andere Wachstumstitel abverkauft werden. Also sprich, Technologie ist Technologie.
Genau, und ich glaube, das ist ein ganz guter Strich drunter. Bitcoin ist da immer so ein bisschen außen vor, für mich auf jeden Fall gefühlt, weil es da eben halt nicht um Technologie geht, sondern noch ein anderes Versprechen dahinter sitzt, was ja auch teilweise von Staaten angenommen wird. Wir haben El Salvador, haben wir auch schon viel jetzt drüber gesprochen. Also wir und aber auch im Magazin und überall, glaube ich, ist das Thema recht breit, ich will nicht gelatscht worden sagen, aber schon vielleicht ein bisschen. Jetzt gibt es noch einen kleinen neuen Inselstaat, der Bitcoin als Zahlungsmittel mit akzeptieren möchte, aber da sitzt natürlich überall nicht so die riesigen Volkswirtschaften hinter, sagen wir es mal so. Aber okay, halbe Stunde haben wir rum, Stefan. Ich würde sagen, bei mir ist 12.56 Uhr, wird auch mal Zeit für Mittagessen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber damit sind wir, glaube ich, durch, oder? Gibt's noch irgendwas, was du den Leuten mit auf die nächsten 7 Tage geben willst? Oder ach so, da überhaupt mal die Frage an dich. Überhaupt 7 Tage? Nehmen wir am 27. die nächste Folge auf, direkt nach Weihnachten? Oder wie sind deine Weihnachtspläne so?
Also ich bin da.
Du bist da.
Dadurch, dass ja Lockdown wieder alles schließen lässt, sprich man weder Skiurlaub großartig machen kann in Österreich noch irgendwas, bin ich durchaus gewillt, dass wir am 27. nochmal reingucken. Und vielleicht hat sich dann die Lage sozusagen auch wieder, ich sag mal nicht nachhaltig geändert, aber wir sehen ein Stück weit mal eine Stabilisierung oder wir kriegen vielleicht mal eine Tendenz, ob Bitcoin jetzt tatsächlich meint, die 40.000 zu reißen nach unten. Oder im Endeffekt dann doch wieder sich peu à peu gen, sagen wir mal 60.000 plus irgendwie vorzuarbeiten.
Okay, dann lass uns gucken, dass wir das hinkriegen. Ich werde schauen, dass ich das Mikro irgendwo mit hinnehme, wo ich dann bin, aber vielleicht bin ich auch einfach zu Hause. Vielleicht ist es auch ganz gut. Viele Leute an Weihnachten, Corona und Co. Einfach mal zu Hause bleiben, ist auch schön. Mache ich mir hier eine kleine Kerze an. Und hoffentlich eine grüne. Alles klar. Stefan, dann vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen und Ideen für diesen Podcast habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@btc-echo.de. Und wenn nicht, dann hört euch doch einfach die nächste Folge an oder schreibt uns auf Social. Okay, Stefan, dann machen wir einen Deckel drauf, oder?
Ja, also ich sag mal abschließend vielleicht an euch noch, lasst euch jetzt erstmal nicht verrückt machen, ob Bitcoin, der wird auch nach Weihnachten noch leben und ob er jetzt nun 5% hoch oder 5% runter sollte, sag ich mal, die Mehrheit der eher hoffentlich langfristig orientierten Anleger nicht irgendwie unruhig unterm Weihnachtsbaum hin und her rutschen lassen. dementsprechend, wir schauen einfach mal, wie dann auch im Grunde genommen es nach Weihnachten aussieht, die Lage, und wie wir dann ins neue Jahr reinstarten.
Und vielleicht passiert dann auch ein kleines Weihnachtswunder. Also, vielen lieben Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Ja, in diesem Sinne, frohe Weihnachten an alle.
Ciao.